Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kanzleramtsminister Frey soll neuer Chef der Unionsfraktion werden. Auf diesen Vorschlag für die Spahn-Nachfolge haben sich die Parteichefs Merz und Söder geeinigt. Die Abstimmung in der Fraktion ist heute in einer Woche geplant. Dafür müssen die Abgeordneten ihre Sommerpause unterbrechen und in Präsenz zusammenkommen. Wer wiederum Nachfolger von Frey als Kanzleramtschef werden soll, ließ Merz noch offen.
Freundlich, zugewandt und loyal. Das dürfte Bundeskanzler Merz an seinem noch Kanzleramtsminister Frey schätzen. Merz teilte mit, Frey habe maßgeblichen Anteil am Erfolg der Regierungsarbeit. Vorher war Frey insgesamt 7 Jahre in führender Rolle in der Unionsfraktion.
Er kennt diese Fraktion, er kennt parlamentarisches Arbeiten und er kennt im Übrigen auch die Themen, die derzeit auf dem Tisch liegen, nämlich von Kabinettsseite. Und er hat einen hervorragenden Draht auch zum Koalitionspartner in die SPD.
Seine Wahl zum Fraktionsvorsitz soll kommenden Mittwoch stattfinden. Abgeordnete von CDU und CSU müssen dafür ihren Urlaub unterbrechen. Thorsten Frey finden viele einen guten Vorschlag.
Thorsten Frey ist ein versierter Politiker, der empathisch auftritt und mit seinem Auftreten auch dazu beiträgt, unterschiedliche politische Auffassungen zu überbrücken.
Mit allen Fraktionskollegen, wo ich heute Nachmittag und heute Abend sprechen konnte, waren eigentlich alle voll des Lobes über den Vorschlag. Und deswegen glaube ich, dass der am Mittwoch auch eine breite Zustimmung in der Fraktion bekommen wird.
Auch der Koalitionspartner SPD sieht Frey positiv.
Die Zusammenarbeit wird vertrauensvoll sein, da habe ich keinen Zweifel, weil wir ihn wirklich seit längerem schon kennen.
Seit 2013 sitzt der Jurist Frey im Deutschen Bundestag. Zu Beginn seiner politischen Karriere war er 9 Jahre lang Oberbürgermeister von Donaueschingen in Baden-Württemberg. Für die Menschen dort steht heute weniger die Person Frey im Vordergrund. Viele sind generell unzufrieden mit der Bundesregierung.
Komm mal wieder alle auf den Boden und zeig mal wieder den Bürgern nach und nicht euch.
Wenn Herr Thorsten Frey das umsetzt, was sie alles vorhaben, ne, mehr zusammen, dann sind wir zufrieden.
Er ist nicht besser wie der Herr Merz, ganz einfach.
Wer Frey als Chef des Kanzleramts nachfolgt, ist noch nicht bekannt. Der Bundeskanzler werde das zügig entscheiden, hieß es aus Regierungskreisen.
Da fragen wir nach bei Markus Preis in Berlin. Was versprechen sich Merz und Söder von ihrer Entscheidung?
Naja, das ist in erster Linie eine CDU-Entscheidung. Die hat 164 Sitze im Bundestag, 4-mal so viel wie die CSU mit 44. Und Friedrich Merz, der hat jetzt statt eines potenziellen Konkurrenten wie Jens Spahn demnächst einen sehr, sehr loyalen Vertrauten als Fraktionschef im Bundestag. Und dazu einen, der genau diesen Job will und ihn nicht als Sprungbrett für die Karriere sieht. Trotzdem gibt es heute zumindest hinter vorgehaltener Hand auch ein paar Fragezeichen. Einige Unionsabgeordnete meinen, Frey hätte als Kanzleramtschef Konflikte nicht früh genug gesehen und abgeräumt. Und genau das müsse er aber auch als Fraktionschef können. Und manche zweifeln auch, wie gut Thorsten Frey Attacke kann. Attacke auf den politischen Gegner. Denn auch das ist Aufgabe eines Fraktionschefs im Bundestag als wichtigster Redner. Und attackieren, das konnte Jens Spahn sehr gut.
Dann wer könnte nun auf Thorsten Frey als Kanzleramtschef folgen?
Also nach allem, was ich höre, ist diese Entscheidung tatsächlich noch nicht gefallen. Zitat, den einen Zettel, den gibt's noch nicht. Der Kanzler überlegt und bespricht weiter, ob man nur einen Kanzleramtsminister sucht oder doch eine größere Regierungsumbildung will. Grundsätzlich ist man vorsichtig, denn erstmal muss ja die Wahl von Frey klappen, bevor man einen Nachfolger braucht. Und der Kanzler will offenbar vermeiden, dass die Abgeordneten das Gefühl haben, es ist eh schon alles klar, wir sollen dafür extra aus dem Urlaub kommen und dann hier nur abnecken. Man weiß, sowas kann bei der Union schnell nach hinten losgehen.
Dankeschön, Markus Preis. Und Jens Spahn stand schon vor der Leihmutterschaft immer wieder unter Druck, etwa wegen der Maskenaffäre. Ihm wird vorgeworfen, als Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie zu teuer und zu viel Schutzausrüstung eingekauft zu haben. In diesem Zusammenhang gab es zahlreiche Rechtsstreitigkeiten, von denen einige zugunsten der Händler ausgingen. Die Klage eines Hamburger Textilunternehmers, der vom Bund Schadensersatz von fast 500 Millionen Euro wollte, ist heute jedoch gescheitert.
Bilder, die wirken wie aus einer anderen Zeit. FFP2-Masken im Alltag. Sie wurden während der Pandemie dringend gebraucht und in hoher Stückzahl vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bestellt. Ein Milliardengeschäft. Vor dem Bonner Landgericht geht es heute um den Fall eines Hamburger Unternehmens. Die Firma sagt, Spahn habe bei ihnen persönlich per E-Mail und telefonisch Masken bestellt. Doch gab es einen Kaufvertrag? Das Gericht sagt heute nein.
Es war so, dass die Kammer eben ausgeführt hat, dass es keinen konkreten Vertragsschluss gab, dass man sich aber durchaus in einer Vertragsanbahnung befunden hat.
Der Anwalt der Klägerpartei ist irritiert über die Kommunikation des Bundesgesundheitsministeriums mit seinen Mandanten.
Es ist spannend zu sehen, wie unorganisiert die Abläufe waren. Das ist ganz wertungsfrei. Wir sind am Beginn der Pandemie, da konnte man, glaube ich, nicht wahnsinnig viel erwarten, aber es ist recht unkoordiniert.
Dutzende weitere Unternehmen klagen gegen den Bund in Maskenverfahren. Doch nicht alle Fälle sind vergleichbar.
Bei den Maskenfällen kommt es sehr auf die Umstände im konkreten Fall an. Das Urteil bedeutet also nicht automatisch, dass auch alle anderen Klagen keinen Erfolg haben werden. Und schon Mitte September wird übrigens am Bundesgerichtshof über mehrere andere Maskenfälle verhandelt.
Auch 6 Jahre nach der Pandemie ist die Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen.
Der Konflikt zwischen den USA und Iran eskaliert weiter. US-Präsident Trump drohte mit Angriffen auf Brücken oder Kraftwerke, sollte Iran weiterhin Schiffe in der Straße von Hormus attackieren. In der vergangenen Nacht griff das US-Militär auch Teheran an. Dort wächst bei den Menschen neben der Sorge vor neuen Militärschlägen auch die finanzielle Not.
Die Wirtschaftskrise in Iran, längst ist sie in der Mittelschicht angekommen. Das, was Reza Akbari sucht, gibt es zwar, aber er kann es sich nicht mehr leisten. Das macht mich wirklich depressiv. Ich wollte Haushaltsgeräte für die Aussteuer meiner Tochter und konnte nicht einmal einen einzigen Artikel bezahlen. Explodierende Preise, auch ein Problem für den Teheraner Bazar, einem der wirtschaftlichen Zentren der Stadt. Früher war hier mehr los, Gründe hat das viele. Die Situation ist katastrophal. Der Dollar steigt und fällt ständig. Auf dem Basar herrscht kaum noch Betrieb. Die Menschen haben ihre Kaufkraft verloren. Experten in Teheran rechnen für dieses Jahr mit einer Inflation von 68%. Tatsächlich liegt sie wahrscheinlich höher, im dreistelligen Bereich. Die massive Verteuerung ist in jedem Gespräch in Teheran ein Thema.
Und dann ist da neben der wirtschaftlichen Lage noch der militärische Konflikt mit den USA. Die Islamische Republik Iran zeigt sich unnachgiebig, beschießt US-Stützpunkte am Golf und droht dem US-Präsidenten. Dass sich aus dieser Situation eine große Eskalation ergeben könnte und der große Krieg wiederkommt, das beschäftigt die Menschen hier, auch wenn der Alltag in Teheran vordergründig weiterläuft wie bisher.
Auch das Alltag in Teheran, Kundgebungen von Anhängern der Islamischen Republik. Sie wollen der Führung ihre Unterstützung zeigen im Krieg gegen die USA. Auch letzte Nacht haben sich die USA und Iran erneut gegenseitig angegriffen, wie diese Bilder zeigen sollen.
Im Abwehrkampf gegen Russland werden die ukrainischen Streitkräfte künftig von einem neuen Armeechef geführt, dem 43-jährigen Generalmajor Drapati. Er habe den Auftrag, die Offensivhandlungen fortzusetzen und zu verstärken, teilte Drapati kurz nach seiner Ernennung mit. Zuvor hatte Präsident Zelensky den bisherigen Armeechef Sirski entlassen. Gegen Sirski hatte es seit Tagen landesweite Proteste gegeben, unter anderem wegen seines Führungsstils. 10 Jahre ist es her, dass ein 18-jähriger Rechtsextremist am Olympia-Einkaufszentrum in München 9 Menschen erschoss. 8 von ihnen waren Jugendliche. Mit einer Schweigeminute, Trauerbeflaggung und einer Kranzniederlegung wurde heute der Opfer gedacht. Bundespräsident Steinmeier forderte in einer Rede mehr klare Kante im Kampf gegen Rassismus. Jahrelang hatten die Behörden die Tat als Amoklauf eingestuft. Mehrere Gutachten wiesen dem Täter später jedoch rassistische Motive nach.
Am Tatort kommen sie heute zusammen. Auch 10 Jahre nach dem brutalen Attentat ist der Platz am Münchner Olympia-Einkaufszentrum für die Angehörigen mit tiefem Schmerz verbunden.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Wer so etwas sagt, hat niemals sein eigenes Kind verloren. Die Zeit heilt nichts. Sie bringt meinen Sohn nicht zurück.
Ihre Trauer, liebe Familien der Ermordeten, dieses Leid hält an. Und es will nicht vergehen, zu schwer der Verlust, so groß der Schmerz.
München am 22. Juli 2016. In diesem McDonald's fallen die ersten Schüsse. 5 Menschen werden dabei getötet. Innerhalb von wenigen Minuten erschießt der deutsch-iranische Täter 4 weitere Personen, nach 2,5 Stunden schließlich sich selbst. Seine Opfer, fast alle Jugendliche mit Migrationsgeschichte. Über 3 Jahre gingen die Ermittler von einem Amoklauf aus. Dann erst wurde die Tat als rechtsextremistisches Attentat eingestuft.
Warum habt ihr uns die Tat immer wieder als Amoklauf verkauft? Könnt ihr uns erklären, warum es so lange gedauert hat, diese Tat als rechten und rassistischen Terroranschlag anzuerkennen?
Bis heute sind viele Fragen offen. Um die zu klären, fordern die Angehörigen nun einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss.
Der Tag des Anschlags von München war nicht zufällig gewählt. 5 Jahre zuvor, am 22. Juli 2011, hatte der Rechtsterrorist Breivik in Norwegen 77 Menschen ermordet. Zuerst zündete er eine Bombe im Regierungsviertel in Oslo. Anschließend fuhr er auf die Insel Utøya und verübte ein Massaker im Jugendlager der Sozialdemokratischen Partei. Breivik wurde festgenommen und zur damaligen Höchststrafe verurteilt, 21 Jahre Haft. Die Erinnerungen an den Tag belasten Hinterbliebene und Überlebende bis heute.
Hanne ist damals 17, als sie nach Utøya aufbricht. In Oslo geht sie vorher noch shoppen. Auf ihre neuen Gummistiefel war sie stolz. Die sind für sie heute eng verbunden mit ihrem Trauma, mit Angst, mit dem Verlust von Sicherheit.
Meine Stiefel sind dann auf der Insel geblieben, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mir die Stiefel anzuziehen an dem Tag, weil es hat krass geregnet. Und als ich mich versteckt habe, habe ich es nicht mehr geschafft.
Auf der Insel Utøya campten damals mehr als 500 Jugendliche im Ferienlager der Arbeiterpartei. 69 Menschen erschießt der Rechtsterrorist Breivik auf der Insel. Zuvor hatte er eine Autobombe im Regierungsviertel in Oslo gezündet. 8 Menschen sterben. Die Terrorattentate und die Ideologie Breiviks dahinter beeinflussen bis heute rechtsextremistische Straftäter. In den letzten 7 Jahren sehen wir, dass Breivik immer mehr verehrt wird in rechtsextremen Netzwerken. In Oslo eröffnet heute ein Erinnerungszentrum. Nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem die Autobombe explodierte. Direkt davor ist ein Denkmal eingeweiht worden, bestehend aus tausenden Mosaiksteinen. 3 davon hat Hanne August Wagan selbst gelegt.
Auf der einen habe ich geschrieben, wir geben nie auf, nie.
Hanne hat ihr Leben mit dem Trauma in einem Theaterstück verarbeitet. Es heißt, das Mädchen in Gummistiefeln.
Es klingt genau wie das Horrorszenario, vor dem Kritiker und Entwickler der künstlichen Intelligenz immer wieder warnen. Eine autonom agierende KI-Anwendung ist bei einem Test außer Kontrolle geraten. Sie ist wie ein Hacker in das System einer anderen KI-Firma eingedrungen. Nach Angaben des Entwicklers OpenAI nutzte sie dazu Softwarelücken und gestohlene Anmeldedaten.
Eine KI, die selbstständig ein Unternehmen hackt. Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, was OpenAI in einem Blogpost bekannt gibt. Von einem beispiellosen Cybervorfall spricht das Unternehmen. Doch was ist passiert? OpenAI testet ein KI-Modell in einem eigentlich gesicherten Bereich und stellt ihm eine Aufgabe, erlaubt ihm auch Sicherheitslücken zu nutzen. Eine solche findet die KI, verschafft sich aber dann ungeplant Zugang zum Internet und bricht aus. Bei der KI-Firma Hugging Face vermutet die ausgebrochene KI offenbar selbstständig Lösungsansätze für ihre Aufgabe, findet auch hier eine Sicherheitslücke und dringt in das System ein. So etwas könnte künftig häufiger passieren.
KI wird sich verselbstständigen und wenn man ihr eine Aufgabe gibt, wird sie nach Lösungsmöglichkeiten suchen und vielleicht das ein oder andere Mal auch kreativer sein und vor allem ethische Grenzen nicht beachten.
KI-Systeme könnten künftig IT-Sicherheitslücken deutlich schneller entdecken und dann hacken.
Wir gehen davon aus, dass die nächsten Monate, 1, 2 Jahre,
sehr, sehr holprig werden, dass wir mit einer deutlich höheren Anzahl von Angriffen rechnen müssen und dass wir kaum noch eine andere Chance haben werden, uns zu verteidigen, als selber auf eine entsprechende Automatisierung zu setzen und KI auch für uns zu nutzen.
Auch US-Konkurrent Anthropic verfügt über ein Modell, das hacken kann. Beide Firmen warnen immer wieder vor den eigenen Produkten, beobachten Experten.
Es ist wichtig, darüber zu reden, wie können wir diesen Gefahren entgegenwirken. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Rennen, welches KI-Modell wird als bestes wahrgenommen, wo solche Vorfälle dann auch positiv fürs Marketing sein können.
OpenAI hat für künftige Trainings bessere Schutzmaßnahmen angekündigt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. Juli.
Auch morgen sorgt hoher Luftdruck Richtung Südwesten für sonniges und warmes Wetter. Sonst ist es unter Tiefdruckeinfluss durchwachsen und recht kühl. Heute Nacht gibt's im Nordosten Schauer, auch einzelne Gewitter sind möglich. In Schleswig-Holstein und im Südwesten ist es dagegen oft klar. Morgen mal Sonne, mal dichtere Wolken, im Osten windig und mancherorts Schauer, stellenweise auch Gewitter. Den meisten Sonnenschein gibt's an der Ostsee und im Südwesten. An der See heute Nacht wieder 16 oder 15, im Südwesten bei längerem Aufklaren unter 10 Grad. Dort morgen bei Sonnenschein wieder sommerlich warm, in der Nordhälfte meist um oder etwas über 20 Grad. Freitag vom Süden bis zur Mitte sonnig, Richtung Norden neben Sonne auch dichtere Wolken, aber meist trocken. Samstag viel Sonnenschein und im Süden über 30 Grad, aber Sonntag wird es wieder kühler und auch wechselhafter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jörg Schönenborn, wie wir uns wappnen können gegen künstliche Intelligenz, die außer Kontrolle gerät. Und wir besuchen Landwirte, die auf immer mehr Hitze und Trockenheit reagieren müssen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.